Ich bin 2002, das ist jetzt ja fast 16 Jahre, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ich bin aus einem nichtchristlichen, absolut nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen, herausgekommen. Und ich habe wirklich in der absoluten Finsternis auch gelebt. War im Islam verstrickt, war in Drogen verstrickt, in Gewalt. All das, was man sich so vorstellen kann. Und dann, das kann man sich so vorstellen, mit 24, 25, dann kommt auf einmal in diese Finsternis, in diese absolute Finsternis, dieses Evangelium. Ja, ich bin durch eigenständige Bibellesen zum Glauben gekommen und ist dann wie so ein Lichtstrahl, der in dein Leben fällt. Und eigentlich gleich nach meiner Bekehrung war ich absolut brennend fürs Wort in erster Linie. Der hat mir ein unglaubliches, eine Liebe, Verlangen für das Wort Gottes gegeben, habe unzählige Bücher auch verschlungen und habe jedem von Jesus erzählt, ob er es hören wollte oder was nicht hören wollte. Ich war wirklich richtig, richtig brennend. Und bin dann auch in eine Gemeinde gegangen, die erstbeste Gemeinde, die ich gefunden habe, und habe da liebe Geschwister kennengelernt. Aber er hat mir gewünscht, dass mir jemand, bei dem all dem, was ich lese, was ich höre, dass jemand da wäre, der mich unter die Fittiche genommen hätte, der mir erklärt hätte, bei dem, was ich alles lese, was das nun bedeutet und wie man das ganz praktisch auch in seinem Leben umsetzt. Ich wurde enttäuscht. Ich wurde für mich persönlich enttäuscht, weil ich habe irgendetwas gesucht, was ich nicht gefunden habe und ich wusste nicht genau was. Aber ich bin zwar in die Gottesdienste gegangen und die lieben Geschwister waren da, aber es war alles wie irgendwie so normal. Es war alles so, ja, lau, möchte ich fast sagen. Wir sind regelmäßig gegangen in die Gottesdienste, aber nach den Gottesdiensten wird auch immer nur das geschwätzt, was man auch sonst geschwätzt hat. Ja, da war nichts. Und in der Hauskreise wurde man auch, aber es wurde irgendwie trotzdem alles ein bisschen weltlich. Und ich habe mich irgendwann gefragt, Vorbilder, wo seid ihr? Wo sind die Leute, von denen ich gelesen habe? Wo seid ihr? Später habe ich mich dann gefragt, was meine ich eigentlich? Was suche ich eigentlich unter Vorbildern? Was stelle ich mir eigentlich unter Vorbildern vor? Nach was strebe ich eigentlich? Und ich kann euch eins sagen, in der Welt, da hast du genügend Vorbilder an jeder Ecke, der dir sagt, wie du leben sollst, was du zu tun hast. Das war für mich gar kein Problem, die hatte ich genug. Aber ich wollte nach meiner Bekehrung wissen, was ist ein echtes Vorbild und wo sind sie? Die Frage hat mich lange umgetrieben und diese Frage, die möchte ich uns heute aus der Schrift beantworten. Was heißt es eigentlich, ein Vorbild zu sein? Ist es biblisch oder ist es nur für die Supergeistlichen? Sollen wir alle Vorbilder sein? Was heißt es, auch in dieser Endzeit letztendlich Licht und Vorbild für andere und für die umstehende Welt zu sein? Und ich möchte uns einen Text lesen dazu aus dem ersten Timotheusbrief, der genau diese Frage eigentlich behandelt. Was heißt es, ein Vorbild zu sein? Und es steht im ersten Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4, da möchte ich lesen die Verse 12 bis 16. 1. Timotheus 4, die Verse 12 bis 16. Und da schreibt der Paulus unter der Kraft des Heiligen Geistes, er sagt zu Timotheus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbart werden. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst als auch die retten, welche auf dich hören. Soweit dieser Text. Und als ich das Thema angegeben habe, habe ich es genannt, gottesfürchtige Vorbilder in der Endzeit, wo sind sie? Heute nach der Bearbeitung von dem Text würde ich vielleicht noch sagen, Merkmale eines gottesfürchtigen Vorbildes in der Endzeit. Und ich möchte anhand dieses Textes ganz klassisch drei Punkte betrachten. Einmal, was sagt die Bibel eigentlich über Vorbilder? Die Frage, sind eben nur einige Vorbilder oder sollen wir alle Vorbilder sein? Das ist die erste Frage, die man aus der Schrift beantworten wollen. Und dann eben ganz konkret, was beinhaltet dieses Vorbild sein? Und ganz zum Schluss möchte ich uns einfach dann auch Mut machen, dass wir genau nach dem streben sollen. Dass wir nicht einfach nur hören und dann da rausgehen, sondern dass wir letztendlich danach streben sollen, was Paulus auch dem Timotheus sagt. Ich möchte mal in den Vers 12 gehen, zu Anfang, das Vorbild im Wandel. Paulus sagt zu Timotheus, er schreibt ihm, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Um diese Textpassagen ein bisschen in den Kontext zu bringen, der Text heute, den ich predige auch an euch, der geht an Gläubige. Paulus sagt jetzt zu Timotheus, sei den Gläubigen ein Vorbild. Es geht an Gläubige. Und ich denke, hier kann ich davon ausgehen, Endzeitkonferenz, ich spreche hier zu Gläubigen. Menschen, die gewaschen sind im Blut Jesu, die den Heiligen Geist haben, die bestrebt sind, die verstanden haben, dass sie aus sich aus nichts tun können, aber dass sie Jesus ähnlicher werden. Und es gehört dazu, wenn wir uns verwandeln lassen, dass wir hier in diese Richtung gehen. Und ich sagte es am Anfang, dass ich es nicht immer wieder betonen muss, wir alle fehlen in diesen Dingen. Wir alle sind nicht perfekt, aber das soll keine Ausrede sein, sondern letztendlich ist es unser Ziel, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Bei all den Fehlern, wir dürfen immer zu ihm kommen, aber das ist das Ziel, nur das am Anfang. Er spricht hier zu den Gläubigen. Und dieser Timotheus, er war unter die Fittiche von Paulus gekommen. Ja, er war ja zum Glauben gekommen, auch er hatte von der Kindheit an, Muttermilch sozusagen, das Evangelium aufgenommen durch seine Großeltern und Mutter. Und dieser Paulus nahm ihn unter die Fittiche und dieser Timotheus wurde dann auch ein Gemeindeleiter in einer Gemeinde. Und wie es so ist im Gemeindealltag, der Timotheus hat es nicht leicht in der Gemeinde. Ja? Gemeinde ist kein Zuckerschlecken manchmal. Und so ist es, dass dieser Timotheus Gegenwind bekam. Einmal, weil er verachtet wurde wegen seiner Jugend. Wenn wir von Jugend sprechen, dann ist es nicht so, wie wir uns vorstellen, Teenageralter von 13 bis 19, sondern bei den Juden galt man als junger Mann bis zu seinem 40. Lebensjahr. Man geht davon aus, dass der Timotheus so 35 bis 40 Jahre alt war, so ungefähr. Wir sehen schon mal, Vorbild sein hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Du kannst nicht sagen, du bist zu jung dafür. Du kannst auch nicht sagen, du bist zu alt dafür. Es ist eine Frage der Reife. Letztendlich sind wir alle Vorbilder. Die Frage ist, sind wir gute oder schlechte Vorbilder? Paulus sagt hier, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Dieser Gegenwind, der Timotheus hatte, in diesem Fall sagt Paulus trotzdem oder gerade deswegen, weil du so viel Gegenwind hast, auch von Leuten, die dich nicht ernst nehmen, lebe es vor, sei ihnen ein Vorbild, dass wenn sie dich anklagen, dass sie nichts zu finden haben, was sie gegen dich verwenden können. Sein Vorbild. Im Griechischen sein Typos. Das heißt ganz einfach, wenn man es ganz einfach sagen möchte, sei ein Muster, sei ein Abbild für die Gläubigen, dass sie dich nachahmen. Das ist, man kann das auch mit einer Münze, früher wurden ja die Münzen geprägt und der Schlag, der sie geprägt hatte, so sollten die Gläubigen letztendlich von Timotheus geprägt werden. Und nicht, dass sie letztendlich Timotheus ähnlicher werden, sondern dass sie dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Und Vorbild sein in der Bibel ist absolut biblisch. Paulus sagt oft in den Briefen, 1. Korinther 4, 1. Korinther 11, ahmt meinen Glauben nach. Schaut auf mich und dann ahmt es nach. Wir sehen zum Beispiel, dass die Ältesten der Gemeinde Vorbilder sein sollen für die Herde. Die Thessaloniker, die Gläubigen in Thessaloniki waren Vorbilder für wen? Für andere Gläubige. Und letztendlich ermahnt oder ermuntert uns die Bibel sogar, uns selbst Vorbilder zu suchen. In Hebräer 13, Vers 7 steht zum Beispiel, gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an, Vorbild, und ahmt ihren Glauben dann auch nach. Ich habe meinen alten Bruder gehabt, er war ein alter Bruder, und er sagte ganz stolz, ich lese nur meine Bibel und alle anderen Bücher sind böse. Ich sag, preis den Herrn, dass er so eine große Sicht von der Schrift hat. Aber es ist überhaupt nicht unbiblisch, wenn wir andere Bücher auch lesen, uns Leute zum Vorbild nehmen, zum Beispiel in Biografien, Hudson Taylor, Georg Müller, was es da so gibt, oder andere Lehrer im Glauben, die uns das vorgelebt haben. Das heißt, prüft alles, das Gute behaltet, aber das ist absolut biblisch, wenn wir uns Vorbilder im Glauben auch nehmen. Wir sehen, Vorbilder sind nicht nur irgendwelche ganz frommen Auserwählten, sondern jeder ist ein Vorbild von uns. Nicht nur Timotheus, jeder von uns, ob es ein gutes oder schlechtes Vorbild ist, das zeigt sich dann. Die Gläubigen sollten Vorbild sein, also Timotheus sollte ein Vorbild sein. Und dieses Vorbild kann man auf zweierlei Arten sehen. Einmal passiv und einmal aktiv. Wenn Timotheus ein passives Vorbild ist, dann heißt es, wenn die Gläubigen ihn ansahen, dann sollten sie ihn nachahmen. Durch das, was er tut, durch das, was er redet, durch das, wie er sich gibt. Und ich denke, das ist ein Lernprozess, den wir alle kennen und der sogar wahrscheinlich am weit verbreitetsten ist, dass wir Leute nehmen als Vorbild und wir ahmen sie einfach nach. Ihr merkt es zum Beispiel, ich habe jetzt eine mehr sitzende Tätigkeit als Pastor einer Gemeinde. Und ich habe gesagt, ich gehe wieder ins Fitnessstudio, ich muss was tun. Ja, man sieht es vielleicht noch nicht so, aber ich tue auf jeden Fall was. Und manchmal ist Gewichteheben einfach sehr monoton. Ja, ich habe oftmals keine Lust und dann schleppe ich mich mehr ins Studio. Aber da ist ein Mann in diesem Studio. Wenn ich den sehe, der sieht genauso aus, wie ich gerne aussehen würde. Aber ich sehe, was er dafür tut. Und was, wir sagen nur Hallo zueinander. Wir haben noch nie mehr gesprochen. Aber egal. Das, was er tut, reicht mir schon. Und ich ahme ihn nach. Ich tue das. Ich trainiere hart. Das Ergebnis ist noch nicht so. Aber er hat einen unglaublichen Einfluss und er weiß es überhaupt noch gar nicht. Und so ist das im Glauben auch, wie ich in der Zeit dann später am meisten gelernt habe. Ich habe mir Menschen rausgesucht, die mir dann ein Vorbild waren, die wussten das überhaupt nicht. Und ich habe gesehen, reife Christen, was tun sie? Wie gehen sie um in der Gemeinde? Wie gehen sie um mit ihrer Ehefrau? Wie gehen sie um mit Konflikten in der Gemeinde? Wie verhalten sie sich am Esstisch? Danken sie? All solche Dinge. Und ich ahme das als junger Gläubiger nach. Das ist unglaublich. Wisst ihr? Das ist schon eine große Verantwortung, wenn wir sehen, wir wissen manchmal gar nicht, wer auf uns schaut und wer uns nachahmt. Ich sehe das immer bei meinen Kindern. Meine kleinste Tochter ist 2 Jahre. Die sagt manchmal Dinge, die sind so intelligent. Da merke ich, sie hat auf mich geschaut ein bisschen. Nein. Besser auf die Frau. Aber das seht ihr, ohne was ich was weiß, sie ahmt mich nach, ohne nachzudenken. Und ich denke, das ist eine ungeheure Verantwortung, die wir auch haben, ohne dass wir es merken. Bei meiner Ordinationspredigt, als ich in die Gemeinde aufgenommen wurde, da kam Dr. Friedhelm Jung, hat die Einsetzungspredigt auch gehalten. Und der Prediger, das sagte zu mir eins, und das habe ich nie vergessen. Ist auch noch nicht so lange her, aber ich habe es trotzdem nie vergessen und es treibt mich um. Er sagte zu mir, Sven, du bist jetzt ein Pastor. Die Leute werden genau schauen, was du tust. Die Leute draußen sowieso, aber auch die Gläubigen. Sie werden genau schauen, wie du dich in den Dingen verhältst. Und das ist manchmal ein großer Druck, aber es ist letztendlich Tatsache. Die Menschen schauen auf uns. Das ist das passive Beispiel. Timotheus sollte prägen. Auf der anderen Seite ist Vorbildsein nicht nur passiv, sondern Timotheus wurde letztendlich auch ermuntert, aktiv Menschen an die Hand zu nehmen, um sie im Glauben voranzubringen. Er sagt zum Beispiel in 2. Timotheus 2,2, da sagt Paulus zu Timotheus, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, Paulus selbst hat ja Timotheus aktiv mitgenommen. Und es ist das, was ich am Anfang meines Christenlebens bemängelt habe. Da war keiner, der gesagt hätte, Sven, ich nehme dich jetzt mal, ich bin lange im Glauben, ich zeige dir jetzt mal ein paar Dinge. Es war schade, aber ich möchte da nicht stehen bleiben, nur jammern, sondern ich möchte es mit Gottes Gnade besser machen. Vorbilder zu sein. Wisst ihr, heute hat man Bücher über Jüngerschaft. Ihr habt es auch schon mit anderen Gläubigen gemacht. Dann geht man Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 durch. Bei der dritten Lektion haben wir es dann sein lassen, weil es alles nur Theorie war. Ich preise Gott für solche Dinge. Aber ich denke, aktiv mit jemandem Jüngerschaft zu machen, ist mehr als nur Theorie durchzugehen. Es war nie der Grundgedanke, sondern es war, ich nehme Jüngere, Unreifere an die Hand und zeige ihnen, wie ich praktisch mein Christsein lebe. Und ich freue mich immer wieder, Geschwister, wenn ich selbst Menschen fragen kann, auf die ich selbst hochblick, sei es nach der Predigt, wenn sie viel getan haben, und ich sie fragen kann, Bruder, hast du mir einen Rat? Und dieser Bruder sagt, nicht nur später, oder ich empfehle dir ein Buch, sondern komm, ich zeige dir jetzt mal in 20 Minuten, wie ich das mache. Wisst ihr, das ist manchmal für junge Gläubige, und auch für mich, und auch für die Welt. Die freuen sich daran. Du hast manchmal die ganze Woche, den ganzen Monat gerettet. Du bist neu. Einfach brennen, weil du gesehen hast, der, auf den du aufschaust, der macht es so, kannst viel lernen. Ich denke, wir haben gesehen hier an diesem einen Punkt, Vorbild sein ist nicht nur was für einige, sondern wir sind alle Vorbilder. Und jetzt wird Timotheus, soll er praktisch werden. Die Front ist geklärt, wir sollen Vorbilder sein. Und jetzt zeigt Paulus zwei große Bereiche, die letztendlich ineinander übergehen. Er sagt einmal, in was soll er Vorbild sein? Das ist einmal die praktische Lebensführung und er soll ein Mann des Wortes Gottes werden und sein. Und diese zwei Dinge sind austauschbar und auch die Dinge im praktischen Lebenswandel, die wir jetzt gleich sehen werden, sind absolut greifend ineinander über. Ich denke, wir werden das gleich sehen. Das Erste, was er zu Timotheus sagt und letztendlich dann auch zu uns, wenn wir Vorbilder sein wollen, sei ein Vorbild im Wort. Hier meint er nicht so sehr das geschriebene Wort. Er meint das natürlich im weitesten Sinne auch, aber das kommt eher in Vers 13. Wenn er hier von Wort spricht, dann meint er das, was aus unserem Mund kommt. Ein Gläubiger muss auf seine Worte achten. Ein Gläubiger muss auf seine Worte achten. Wir haben ein unglaubliches Werkzeug bei uns, eine unglaubliche Waffe, mit der wir Gutes tun können, aber mit der wir gleichzeitig so viel zerstören können. Und als Prediger ist mir das bewusst geworden. Einmal was gesagt hier, kannst du nicht mehr zurückholen. Kannst es nicht, kannst dich dafür entschuldigen. Du kannst es nicht mehr zurückholen. Es ist unglaublich, was wir mit unserer Zunge alles anrichten können. Jakobus, er bringt es sehr gut auf den Punkt in der Schrift. Ich möchte aus Kapitel 3 vorlesen. Er sagt, Kapitel 3, Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 6, er sagt, und er malt es richtig schön aus, was die Zunge in uns ist. Er sagt, und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Er möchte hier sozusagen die Brutalität der Zunge rausmalen. So wie wir sagen, die Welt ist eine Welt voller Leid, damit wollen wir die Größe ausdrücken des Leids, so ist auch die Zunge, eine Welt voller Ungerechtigkeit. Er sagt weiter, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Das ist wie eine Feuerwalze, die durchgeht und alles zerstört und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Vers 8, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel vollen tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Brüder und Schwestern, das soll nicht so sein. Du kannst mit der Zunge alles zerstören. Es war vor meiner Zeit, als der Kalte Krieg war, da wurde ja nicht wirklich geschossen, mit den Säbeln gerasselt. Da wurde mit der Zunge gerasselt. Wenn du in die Welt schaust heute, was da zerstört wird mit der Zunge, wie dort sich duelliert wird, wie da gemobbt wird, zerstört, gelästert, wie dort erniedrigt wird, beschimpft. Das ist manchmal, also ich muss sagen, ich komme aus einem harten Umfeld, mich schockt das manchmal schon. Und wisst ihr, in den Gemeinden ist es manchmal nicht anders. bin sehr erschrocken, wenn manchmal Gläubige aufeinander losgehen, vergessen alles, was sie gelernt haben, vergessen, wes Kind sie sind. Das ist erschreckend. Ich war als junger Gläubiger in einer Gemeindeversammlung, da ging es zur Sache. Ich habe das nicht verkraftet. Ja, damals habe ich es schon verkraftet, aber wisst ihr, wenn da jemand ist, der das eben nicht verkraftet, das ist traurig. Wenn ich in manche Internetforen gehe, in christliche Internetforen, ich kann jetzt schon gar nicht mehr drauf gehen, weil ich kriege Bluthochdruck. Ich werd traurig und böse darüber, wie Menschen miteinander umgehen, weil es Gläubige gibt, die Nebenfragen letztendlich anderer Meinung sind, aber macht sie fertig, man spricht ihnen das Heil ab. Das ist ungeheuerlich. Der Herr Jesus sagt uns etwas, und es ist sehr direkt, wenn es um unsere Zunge geht. Er sagt, wovon das Herzen voll ist, letztendlich geht der Mund über. Und dann sagt er etwas, das sollte uns sehr demütig machen, aber auch sehr vorsichtig. Er sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichtes Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort. Seht ihr, er sagt hier nicht von jedem bösen Wort, er redet von jedem unnützen Wort. Das ist nochmal eine Kategorie härter. Von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Wisst ihr, ich habe selbst absolut viel geflucht. Absolut. Es war bei uns, wo wir aufgewachsen sind, absolut normal, dass die kleinen Kinder das von ihren Eltern schon lernen. Ich bin im Brennpunkt, man sagt so im Brennpunkt aufgewachsen. Da war das ganz normal, dass man sich mit den schlimmsten Worten, das war ganz normal, dass man sich so miteinander umgeht. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir das genommen hat. Radikal. Ich kann das heute, deswegen bin ich vielleicht sogar zu empfindlich. Ich sage nicht, ich bin perfekt. Wenn ich morgens aufstehe und haue mir den Kopf an, dann kommt auch kein Halleluja raus. Versteht mich nicht. Aber das ist nicht der Standard. Als ich auf der Bibelschule war, als junger Gläubiger, möchte das, es geht nicht um Perfektion, aber das hat mich auch wieder geprägt. Da war ein Mann, ein Leiter der Bibelschule, und ich war im Gang gesessen und er hat telefoniert und dann gab ein Wort das andere und er hat dann ein Schimpfwort gesagt. Das hat mir absolut getroffen, weil ich habe auf den aufgeschaut, das hat mich innerlich schockiert. War beim Bruder auf dem Sportplatz, da ging es zur Sache, hat mich schockiert, wie dann auf einmal im Eifer des Gefechts auf einmal miteinander umgegangen wurde. Ich denke, das sind so Kleinigkeiten, die aber doch andere Menschen sehen und sie dann prägen. Ich möchte uns einfach ermutigen, auch ganz praktisch in einer Welt, die so lieblos ist und so mit Worten in dem Negativen umgeht, dass wir als Gläubige eine unglaubliche Waffe auch zum Positiven haben. Gerade wir. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir Menschen werden, das hört sich lapidar an, aber dass wir Menschen werden, die andere ermutigen. Dass wir nicht nur immer sagen, was hast du schlecht gemacht und mosern, sondern dass wir auch mal sagen, was hast du gut gemacht. Mir gefällt es. Ungeheuer. Es darf keine Lobhudelei sein, weil das war Heuchelei. Wenn was schlecht ist, wenn was nicht richtig ist, müssen wir es aussagen. Aber dass wir einfach mal Leute sind und werden, die andere ermutigen und das Positive sehen. Ich denke, das ist so wichtig, gerade auch in dieser Endzeit. Die Bibel sagt letztendlich, und wenn es um die Worte geht, geistliche Reife, das wollen wir letztendlich alles sein, setzt das Zähmen der Zunge voraus. Jakobus 1,26 sagt uns, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist absolut wertlos. Sie ist wertlos. Das erinnert mich immer an 1. Korinther 13, du kannst predigen, du kannst dein Leib hingeben, du kannst Almosen tun, wenn es nicht von der Liebe empfacht ist, dann ist alles nichts, sagt er. Ich denke, das ist das erste Wort, ist sehr wichtig für uns auch als Vorbilder, dass wir uns dessen klar werden. Das zweite, was er dann zu Timotheus sagt, ist der Wandel. Wort und dann Wandel. Und mit Wandel ist letztendlich die ganze Lebensführung gemeint. Ja, 24 Stunden kann man sagen. Das heißt, es gibt im Reich Gottes keine Teilzeitchristen. Wisst ihr, ich kann nicht hierher kommen, jetzt 4 Tage bin ich hier unter euch und gebe mich von der besten Seite. Ich bin freundlich, dass die Leute ja sehen, wie fromm ich bin. Und dann vergesse ich alles, gehe nach Hause und lebe genau das, so, als wär alles vergessen. Das meint die Bibel nicht. Sie sagt, seid allzeit genau in dem. 1. Petrus 1 sagt uns, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist in seinem ganz berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das heißt, allumfassend sollen wir danach streben, dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Das heißt nicht umsonst, das Vorbild redet am lautesten. Du kannst viel predigen, kannst viel sagen, kannst viel schauspielen. Aber wenn deine Worte deinen Lebenswandel nicht widerspiegeln, das in Einklang bringt, dann ist es eine himmelschreiende Heuchelei. Denn Wandel und Wort in dieser Zeit ist absolut, absolut für uns Christen notwendig. Nicht nur theologisch korrekt zu sein. Wisst ihr, ich sagte, wir müssen unbedingt theologisch korrekt sein. Aber wenn das alles bleibt, dann nichts rüberkommt, dass die Menschen außerhalb und innen sehen, dann ist was falsch gegangen. Es soll ein Licht sein, wie Christus Licht war. Wisst ihr, gerade in dieser Zeit, ihr habt es vielleicht mitbekommen, in dieser Echo-Verleihung jetzt, die da, dieser Musikpreis, der verliehen wurde, da gab es einen unglaublichen Skandal von 2 Rappern, dieser Sprechgesang, den die da machen, die wurden ausgezeichnet für Texte, die antisemitisch waren. Und da sieht man schon, wie weit wir gekommen sind, dass das sogar schon ausgezeichnet wird. Sie sind dann auf den Trichter gekommen, dass es doch nicht so gut war, aber das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist für mich, dass das, was dort proklamiert wird von diesen 2 Jungen, und es sind ja nicht nur die 2, das ist eine ganze Bewegung, auch in Amerika und hier, das kommt alles rüber, was dort an Lebenswandel, ja, an Lebensführung proklamiert wird, das sehen ja unsere jungen Leute letztendlich. Das sind ja die Leute, die andere wiederum prägen mit ihrer Lebensführung. Was ist die Lebensführung dort? Geld, Frauen, Sex, Gewalt, Drogen, all diese Dinge. Und jetzt sehen die jungen Leute, die sehen das, denken das ist normal und ich weiß es, weil ich dachte auch, das ist normal und tun das und machen das nach. Wisst ihr, und jetzt interessant, diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, Sex, Drogen, all das, ist interessant, dass das genau im 2. Timotheusbrief, wenn man mal die Zeichen eines Endzeitmenschen angucken, dass die da auch sind. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Das heißt, hier sehen wir, da wird was vorgelebt, das letztendlich absolut antichristlich ist. Und wir in dieser Zeit haben die Möglichkeit oder das Vorrecht, mit unserem Wandel ein Gegenpol zu sein, ein Licht in dieser Welt. Es fängt in kleinen Dingen an. Es soll ja auch ganz praktisch werden. Vorbild sein, im Wort, im Wandel. Wo fängt es an? Wir haben unglaubliches Übungspotenzial. Es fängt an in der Ehe. Es fängt an bei unseren Kindern. Es fängt an in unserer Arbeitsstelle, wo wir das leben können, wo wir das ausleben können. Es fängt in der Gemeinde an. Es fängt sogar im Straßenverkehr an. Wisst ihr, ich bete immer eins. Und ich weiß, wie unvollkommen ich bin. Und ich sage das nicht, dass es fromm anhört, sondern ich weiß es. Ich sage immer, Herr, aber ich möchte eins nicht sein, ein Heuchler. Ein Heuchler möchte ich nicht sein. Schenk mir die Kraft, dass ich das lebe, bei aller Schwachheit. Wort und Wandel gehen letztendlich Hand in Hand. Das nächste, was er sagt, ist die Liebe, sein Vorbild in der Liebe, im Geist, Glauben und Keuschheit. Wenn unsere Worte und unser Wandel das Holz ist, dann ist es letztendlich die Liebe, die das Feuer entzündet. Die Liebe ist das, wo wir, wo Christen, letztendlich sagt der Jesus, an der Liebe werden sie euch erkennen. Die Liebe ist letztendlich das, was wir in dieser Welt vorleben sollen. Und ich denke hier, ich muss nicht erklären, dass die weltliche Liebe hier nicht gemeint ist, das Gefühl, das ich habe. Ein bisschen Gefühl habe ich sehr oft in mir. Aber hier ist diese hingebungsvolle, göttliche Agape-Liebe gemeint, die alles gibt, selbst wenn es der, der sie empfängt, nicht verdient hat. Das soll uns Christen ausmachen. Und das ist letztendlich auch die Motivation für unser Wort und unser Wandel. Wenn wir keine Liebe haben, sind unsere Worte und unser Wandel absolut kalt. Wisst ihr, es gibt Menschen da draußen, die sind im Wort und Wandel besser als ihr und ich und sind keine Christen. Die sind gut bürgerlich, ich kenne die, die sind gut bürgerlich aufgewachsen, die wissen genau, super, wie man sich verhält, Rasen immer schön gemäht, alles wunderbar, die geben, die ist absolut top, aber das ist nicht hier, was die Bibel meint, wenn sie von Liebe spricht. Sie meint von aufopferungsbereiter Liebe. Und wisst ihr, Geschwister, ich sage das ganz ehrlich und am liebsten würde ich diesen Punkt übergehen wegen der Zeit, aber darin mangelt es mir am meisten. In dieser hingebungsvollen Liebe, das Beste zu suchen für den anderen. Absolut kaum. Wisst ihr, ich kann mich brüsten, ich kann einmal im Jahr die Bibel lesen, ich kann sie zweimal im Jahr lesen, ich kann einmal im Jahr, einmal im Monat das Neue Testament lesen. 12 Tage ist absolut kein Problem für mich. Und wer mich herausfordert, ich schaffe es auch in 3 Tage. Damit kann ich mich brüsten. Aber wenn es um die Liebe geht, da bin ich ein Anfänger. Wisst ihr, ich kann nicht sagen, dass Gott nichts in meinem Leben getan hat. Das wäre genauso falsch. Aber sehr viel Potenzial nach oben. Wisst ihr, und ich frage mich immer, diese biblische Liebe, an der es mir so mangelt oft, warum habe ich sie nicht mehr? Warum ist sie nicht wirksam? Was ist da fehl? Letztendlich sagt uns die Bibel ganz klar, an Gott kann es nicht lieben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das haben wir in der Bekehrung, haben wir das bekommen. Aber die Frage ist, wie nähere ich so eine Liebe? Wie wird sie wirksamer, dass ich sie letztendlich auch leben kann? Ich habe ein Beispiel von einem Prediger gehört und das hat mir sehr geholfen. Er sagte, mit der Liebe ist es genauso wie mit meiner Ehefrau. Meine Ehefrau liebe ich nach 30 Jahren mehr als am Anfang. Er sagt dann, warum? Er sagt, weil ich sie besser kennengelernt habe. Ich weiß jetzt nach 30 Jahren, wie meine Ehefrau tickt, dass ich mich auf sie verlassen kann, wie wunderbar sie ist, dass sie alles für mich tun würde, dass sie mich niemals allein lassen würde. Deswegen liebe ich meine Frau mehr als am Anfang. Je mehr du und ich Jesus kennenlernen, umso mehr wächst unsere Liebe zu anderen. Das ist ein Klischee, hört sich an wie ein Klischee, aber es ist wahr. Letzte Woche habe ich angefangen, ich bin eigentlich so ein Neutestamentler, ich liebe die ganze Bibel, aber ich bin so ein Neutestamentler, bin letzte Woche reingegangen in die Stiftshütte, möchte mal ganz praktisch sagen, in die Stiftshütte, schon oft gelesen, aber ich habe gedacht, jetzt gehe ich mal richtig rein in die Stiftshütte. Wisst ihr, wenn man in die Schrift geht und sie wird einem lebendig durch den Heiligen Geist, es ist was Wunderbares. Ich habe auf einmal in der Stiftshütte gesehen, ich habe Zugang zum lebendigen Gott, es ist nicht nur Theorie. Der Herr Jesus ist mein Hohepriester. Wisst ihr, um das abzukürzen, ich stand am Ende einfach nur noch da und habe gesagt, Herr, jetzt kannst du mich holen, es kann nicht besser werden. Wisst ihr, manchmal, das kannst du nicht menschlich produzieren, das ist der Heilige Geist. Aber so liebst du den Herrn Jesus auf einmal mehr, weil du siehst, das, was in der Schrift ist, kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist so perfekt in allen ihren Einzelteilen. Und dann wird es lebendig und dann liebst du den Herrn Jesus mehr. Und ich hoffe, es hat Auswirkungen gehabt. Ich hoffe es zumindest. Wer ein gutes Vorbild haben will, ganz praktisch im Leben, das sollte sich die Biografie von Robert Chapman lesen, ansehen. Sie wird der Apostel der Liebe genannt. Ich denke, davon können wir auch ganz viel lernen. Wort, Wandel, Liebe und jetzt sagt er Geist und Glauben. Wir sollen Vorbilder werden, Geschwister, im Geist und im Glauben. Wir sollen Vorbilder im Geist werden, Geschwister. Die Bibel sagt uns in Römer 12, 11, seid nicht träge, Geschwister, sondern in dem, was ihr tut, sondern seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Wir sollen brennend im Geist sein. Als ich aus der Charismatik kam, war als junger Gläubiger, hat mir die erstbeste Gemeinde gesucht. Ich wusste damals nicht, was ist Charismatik und was ist nicht Charismatik. Hat mich auch nicht interessiert. Wusste auch nicht. Und da bin ich in diese charismatische Schiene und bin dann auch auf eine Bibelschule charismatische gegangen. Wisst ihr, was ich am Ende, als ich da raus bin, nicht mehr hören konnte? War das Wort Heiliger Geist. konnte es nicht mehr hören. Nicht mehr, dass ich es nicht mehr hören wollte, ich konnte es nicht mehr hören. Lachen im Geist, Umfallen im Geist, Ruhen im Geist, Umfliegen im Geist, Prophezeien im Geist, Zungenreden im Geist, Lieder im Geist. Alles hat sich nur noch um den Heiligen Geist gedreht. Wisst ihr, ich war in Versammlungen, die waren unter dem Motto des Heiligen Geistes. Da sind Dinge passiert. Die kannst du nicht beschreiben. Da waren dann die großen Prediger aus Toronto da und es wurde dann alles verkauft. Und wenn du als junger Gläubiger, du kannst es ja so nicht einordnen. Aber vom Menschenverstand her wusste ich schon, da ist irgendwas komisch, sehr komisch. Und wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, das, was da gelaufen ist, war damals noch jünger. Hätte ich damals meine Mutter angerufen, die gar nichts im Glauben zu tun hat, und hätte gesagt, komm mal hierher und schau dir das an. Die hätte mich am Schlawittchen rausgepackt, meine Mutter ist nicht zimperlich, die hätte mich am Schlawittchen rausgepackt und hätte die Polizei gerufen. Bin ich mir sicher. Was da zu sehen war im Namen des Heiligen Geistes. Aber wisst ihr, wir können diesen Missbrauch nicht als Ausrede für uns nehmen, dass wir sagen, wir wollen mit dem Heiligen Geist nichts mehr zu tun haben. Im Reich Gottes ist alles übernatürlich. Ohne den Heiligen Geist werden wir nicht mal den kleinsten Stein umdrehen. Wir dürfen den Heiligen Geist nicht einfach vernachlässigen. Und das ist klar, wir sind gläubig im Heiligen Geist, wir haben den Heiligen Geist, wir sind getauft, wir sind versiegelt, wir sind gebadet im Heiligen Geist. Er ist reichlich ausgegossen, der Heilige Geist ist da. Und das ist biblisch. Und was soll man auch in ihm brennend wandeln? Ist nur die Frage, wandeln wir im Geist oder wandeln wir im Fleisch? Paulus sagt, sein Vorbild im Geist ist wichtig. Der vorletzte Punkt hier, und ich gehe die Punkte nur, keine Angst, es wird nachher schneller, ist der Glaube. Und es ist mir fast einer der wichtigsten Punkte heute an diesem Mittag. Wir sollen Vorbilder sein im Glauben. Timotheus sollte das sein. Jetzt weiß ich, dass Pistis, Glaube, heißt auch Treue übersetzt oder Zuverlässigkeit. Timotheus sollte ein Mann sein, der treu ist und zuverlässig. Das war wichtig für ihn, bei all dem Verachten und bei all dem Gegenwind, den er in der Gemeinde hat, er sollte treu sein. Aber dieser Glaube geht darüber hinaus. Wir sollen gläubige Vorbilder sein. Was heißt es? Was heißt Glaube? Glaube heißt, Hebräer 11,1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man jetzt noch nicht sieht. Was heißt das ganz praktisch? Das Wort hier, im kindlichen Glauben annehmen und dann so leben, als wäre es schon da. Das ist Glaube. Die Frage ist, hast du den Glauben, diesen kindlichen Glauben? Habe ich den Glauben? Wisst ihr, ich frage nicht, wie oft hast du schon deine Bibel durchgelesen? Ich frage auch nicht, wie viel Exegese hast du schon gemacht? Ich frage auch nicht, wie viele Endzeitkonferenzen hast du besucht? Ich frage, ist das dein Glaube? Dass du im kindlichen Glauben das annimmst und dann so lebst. Wisst ihr, Matthäus 6,33 ist einfach auswendig zu können. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann. Aber das zu leben. Wisst ihr, wir gucken oft auf die großen Glaubensmänner. Und das ist ja auch gut. Wir haben gesagt, das dürfen wir uns als Vorbild nehmen. Aber oft hat man so eine Ehrfurcht vor denen und denkt, die haben Dinge erlebt. Das war damals. Ist es wirklich so? Ist Gott nicht derselbe? Ich sage nicht, dass es heute Zeichen Wunder gibt. Ja, überhaupt, aber ist Glaube nicht dasselbe wie damals? Wisst ihr, es gibt so die Theorie, dass es sagt, die Glaubensmänner damals, die haben eines gemeinsam gehabt. Das war das Gebet. Das hat sie ausgezeichnet. Deswegen waren sie große Gottesmänner. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das war ein Ausfluss davon. Ich glaube, dass die großen Gottesmänner, wie wir sie nennen heute, Hudson Taylor, Georg Müller, Spurgeon und wie sie alle heißen, die hatten einfach nur eins begriffen. Dieses Wort im kindlichen Vertrauen anzunehmen und so zu leben, als wäre schon da. Wisst ihr, als Georg Müller für seine Kinder nichts zu essen hatte, die Waisenkinder, hat er ein kindliches Vertrauen gehabt. Und was war dann? Auf einmal steht der Milchmann oder der Brotmann vor der Tür. Das ist einfach Vertrauen auf Gott, als wäre es schon da. Wir sollen letztendlich im Geist leben. Und wie geschieht es? Ich denke, meiner Meinung nach, der Geist ist ausgegossen. Wenn ich das Wort kindlich nehme, dann werde ich auch im Geist wandeln. Das Letzte, was er hier sagt, sein Vorbild in der Keuschheit. Du kannst ein Vorbild, soll nach Vorbild streben, du kannst Geist sein, du kannst im Glauben gut sein, im Wort wandeln. Wenn du alles zerstören willst, dann tust du genau das, wovon Timotheus hier gewarnt wird. Du wirst unkeusch, du fällst in Unzucht. Der Timotheus war ein junger Leiter und dieses Wort keusch kommt noch einmal vor, wo es im Kontext mit jungen Frauen steht. Was er hier ihm sagen will, Timotheus, bleib keusch. Fang nichts an mit anderen Frauen, was dich zu Fall bringen könnte. Sei ein Vorbild im sexuellen Bereich. Pass auf dich auf. Wisst ihr, im sexuellen Bereich sind fast alle Grenzen gefallen, die man sich nur vorstellen kann. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, wo ich noch nicht bekehrt war, und an meine Jungs denke und mit meinen Leuten, wir sind einfache Leute, würde ich sagen, ja. Wir haben uns nie viel Gedanken gemacht. Aber wenn zu uns jemand gekommen wäre, früher, und hätte gesagt, heute, es ist normal, dass du dir aussuchst, ob du Mann bist oder Frau bist oder was dazwischen bist, bis da hätten das selbst doch wir gemerkt, da ist etwas sehr faul. An der Geschichte kann ja etwas nicht stimmen. Es ist halt alles normal im sexuellen Bereich. Das ist erschreckend. Wieder, und früher habe ich gedacht, auch als Ungläubiger, selbst wenn alles in der Welt schlecht ist, in der Kirche, das ist sozusagen der Hort. Da ist Wahrheit. In vielen Kirchen haben wir noch ein schlimmeres Sodom und Gomorra heute als in der Welt. Das ist genau gleich. Wisst ihr, ich muss aufpassen auf meinen Kindern heute, was ihnen gelehrt wird. In diesem Umfeld Vorbild zu sein, keusch zu sein und sagen, ich fliehe der Unzucht. Dazu gehört auch Pornografie und all dem. Ich möchte mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Ich möchte ein Vorbild in diesen Dingen sein. Das ist wichtig. Wisst ihr, habt jetzt gerade euer Idea Spektrum, der große Leiter da, einer großen Gemeinde in Amerika, der wurde beschuldigt, sexuelles Fehlverhalten begangen zu haben. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, Satan wartet genau auf solche Momente, wo das ganze Vorbildcharakter einfach weggewischt wird. Wisst ihr, der Mann wusste, egal was er sagt, ob stimmt oder nicht, er muss gehen. Es ist zerstört. Deswegen sollte man in dieser Hinsicht auch Vorbild sein. Zusammenfassend, in diesem Punkt Vorbilder sind Männer und Frauen, die einen christusähnlichen Lebenswandel haben, die auf die Worte achten, in der selbstlosen Liebe und im Geist und im Glauben vorbildlich sind und sich der Unzucht fernhalten. Das ist der Wandel eines Christen. Aber worauf fußt er? Ich habe Zeit bis 4. Kannst du mich noch warten? 20 Minuten. Das erste ist die Lebensführung. Wir sollen Vorbilder sein in der Lebensführung. Das zweite, was er jetzt sagt, und das ist letztendlich wiederum die Grundlage für den ersten Punkt. Er sagt, sei ein Vorbild in der Schrift. Sei ein Vorbild in der Bibel. Er sagt hier in Vers 13, bis ich komme, Timotheus, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Hier geht es natürlich in erster Linie um seinen Dienst. Er sollte das in seinem Dienst ausführen. Aber er sollte nicht erst da beginnen, sondern er sollte ein Mann des Wortes sein. Und letztendlich ist es so, wenn du dich vorher nicht beschäftigt hast, hast du dann nichts zu sagen. Deswegen, er sollte allumfassend ein Vorbild in der Schrift sein. Sie sollte zentral sein. Und für dich und für mich gilt genau dasselbe. Wir sollten Vorbild in der Schrift sein. Wisst ihr, und das, was er hier sagt, die Schrift, du sollst es vorlesen, du sollst ermahnen und du sollst letztendlich lehren. Das ist ein guter Gradmesser auch für eine Gemeinde. Geschieht das in Gemeinden? Dass das Wort Gottes im Zentrum ist, dass man es auslegt, praktisch auch anwendet. Das steht, das Wort kommt von Parakaleo, dass man aus diesem Wort ermahnt, tröstet, zurechtweist, überführt. Das ist ein guter Gradmesser, ob das auch in Gemeinden geschieht. Und wir sehen das im Alten Testament, da wurde genau so mit der Schrift umgegangen. Die Schrift war dort im Zentrum. Nehemia 8, Vers 8 heißt es, damals bei dem Alttestament. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Denkt, das ist ein guter Gradmesser auch für die Gemeinde. Das Wort Gottes im Zentrum, es wird erklärt, der Heilige Geist überführt dich und du wandelst als Vorbild. Wisst ihr, predigen, Gottesdienst machen, ist nicht irgendein Vers aus dem Kontext zu nehmen, ihn da kurz vorzulesen und dann irgendwelche klugen Geschichten zu erzählen, die überhaupt nichts mehr mit dem Text zu tun haben. Da kann der Geist nicht wirken. Der Geist ist es, was uns letztendlich verändert. Wisst ihr, ihr habt es so schön vor 2, 3, 4 Wochen gesehen. Ich habe gesagt, ich gehe zum Prediger und ich habe gesagt, ich gehe mal hin, um mich ein bisschen auszuspannen. Das war an einem Abend, da bin ich da hingefahren, habe gesagt, nehme ich mir mal die Zeit. Ich habe nicht viel erwartet, gebe ich ehrlich zu. Der Prediger hat nicht mehr gemacht, als hat die Bibel erklärt. Bibelvers. Er hat ihn erklärt, gelesen, erklärt. Ich bin seit langem nicht mehr auf dem Stuhl gesessen und habe gemerkt, Gott redet jetzt genau zu dir persönlich. Am Ende war ich morgens da, abends da. Weil ich gemerkt habe, hier geschieht was. Ich habe so lange darauf gewartet, dass überhaupt mal wieder etwas geschieht von einem Prediger, der predigt. Er sagt, das Wort muss im Zentrum stehen, auch in der Gemeinde. Und er sagt jetzt, nicht nur das Lesen und das Ermahnen, sondern auch die systematische Auslegung der Bibel. Das ist wichtig. Der ganze Ratschluss muss verkündet werden. Und für dich, wenn du ein Mann oder eine Frau der Bibel werden möchtest, die ganze Bibel, nicht nur Teile davon, du sollst das Ganze lesen, das Ganze verstehen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal gesagt, in meinem Eifer, die Losungen werden euch nicht sättigen, die Losungen, die man liest Tag für Tag. Da gab es einen großen Aufschrei. Ich habe nichts gegen die Losungen. Aber wisst ihr, ihr gebt meinen Kindern auch morgens, bevor sie zur Schule gehen, nicht ein paar Cornflakes und dann noch eine Scheibe Banane, sondern ich möchte, dass sie gesättigt werden. Deswegen, wir können uns nicht einfach nur aus irgendwelchen Losungen ernähren, sondern wir müssen Frauen und Männer der Tiefe des Wortes Gottes sein. Das wird uns verändern. Alle Kompromisse, die wir heute in den Gemeinden sehen, ich bin erstaunt, kommt daher, dass man das Wort Gottes nicht mehr liest, nicht mehr erklärt, sondern dass man ersetzt mit anderen Dingen, mit anderen Lehren, wie es einem in den Ohren juckt. Wisst ihr, könnt gar nicht glauben, beziehungsweise ihr wisst es wahrscheinlich besser, ihr seid da mehr speziell, was in Gemeinden geschieht. Die Bibeltreue, ganz glasklar standen und auf einmal wird da geschraubt, da wird Wort Gottes weggenommen, da ein bisschen, dann kommt da was rein, das man ersetzt und auf einmal ist nichts mehr da. Und dann gibt es meistens Trennung, Spaltung, in dem Fall ist ja wahrscheinlich dann auch gar nicht so schlecht, aber das ist doch eine Katastrophe. Ich sage es allgemein jetzt. Ihr wisst, wie ich es hoffentlich meine. Die Unnüchternheit, die bei uns Christen auch heute herrscht, die erschreckt mich absolut. Vielleicht bin ich zu naiv. Wisst ihr, wenn ich in eine christliche Buchhandlung gehe, da sehe ich Bibel, Konkordanz, wunderbar. Und auf einmal sehe ich 2 Reihen Bücher Joyce Meyer. Und die sehe ich nicht nur in den christlichen Buchhandeln, die sehe ich auch in den evangelikalen Gemeinden dann. Joyce Meyer, wer sie nicht kennt, ist jemand, der unwiderlegbar ein falsches Evangelium predigt, der ein Wohlstandsevangelium predigt. Wisst ihr, wenn du das in der Predigt sagst, dann bist du böse, wir sind immer eingeladen, aber es ist ja nicht letztendlich, es ist eine Tatsache. Wisst ihr, ich bin erschrocken, woher kommt es? Wisst ihr, eigentlich bin ich nicht mehr erschrocken. Wie kann sowas geschehen in der Charismatik, dass Leute vom Stuhl fallen, wiehern wie die Pferde, schreien wie die Löwen, dass man sich winselt wie die Schlangen und die Leute sagen, das ist der Heilige Geist? Nee, ich frag. Wisst ihr, wenn ich meine 2-jährige Tochter damit reinnehme, wisst ihr, die sagt, Papa, Angst gehen. Und heute preist man es an als das Wirken des Heiligen Geistes. Mich wundert es nicht mehr, dass es so ist. In der Umfrage kam, nagelt mich nicht auf die Prozente fest, dass 66% der Evangelikalen eine eigene Bibel besitzen. Das heißt, ein Drittel der Evangelikalen, das sind ja die Bibeltreuen, haben nicht mal eine eigene Bibel. In der Umfrage hat man dann gesehen, dass von den 66%, dann sind es ungefähr 38% ungefähr, die die Bibel nur regelmäßig studieren. Und ich glaube, dass da nicht die Leiter drin sind. Dass die Leiter da auch nicht viel studieren. Wisst ihr, mich wundert manches nicht mehr. Spurgeon hat mal gesagt, und das fand ich ein gutes Zitat und es ist wichtig, er sagt, Unterscheidungsvermögen besteht nicht darin, das Wahre vom Falschen, sondern das Wahre vom Fastwahren zu unterscheiden. Und da mangelt es heute ganz, ganz gewaltig. Wisst ihr, es kommt immer ein Totschlagargument. Das heißt Joyce Meyer, und ich nenne sie nochmal, aber es hat mir geholfen. Es funktioniert. Deswegen muss es wahr sein. Wisst ihr, als ich früher Probleme hatte, bin ich in die Kneipe gegangen und habe mich betrunken. Das hat mir auch geholfen. Aber es war nicht gut. Egal ob Mann oder Frau, wir sollen im Wort Gottes zu Hause sein, Geschwister. Das ist so wichtig. Gerade, ich denke, in der Endzeit, es wird sich viel oder vielleicht sogar alles am Wort Gottes entscheiden. Deswegen möchte ich uns jetzt nochmal im Ende Mut machen, es geht nicht mehr lang, das Festhalten am Vorbild. Wir haben gesehen, einmal der Wandel als Vorbild, das Wort Gottes im Zentrum, der letztendlich den ganzen Wandel ja auch nährt. Und dann sagt Paulus zu Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Handauflegung der Ältesten. Seht ihr, dieser Timotheus stand in Gefahr, die Gnadengabe des Lehrens und des Leitens, all das zu vernachlässigen. Warum? Weil er Anfechtung gehabt hat in der Gemeinde. Weil er Gegenwind gehabt hat. Wisst ihr, und ich kann das nachvollziehen. Wir haben eine wunderbare Gemeinde. Aber trotzdem, es ist doch nicht immer einfach. Nicht nur im Gemeindedienst, das tägliche Leben fordert uns heraus. Und dann kannst du schon an einen Punkt kommen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich vernachlässige das. Ich merke das, wenn man lau wird, dann vernachlässigst du auch deine Gnadengabe. Jeder, und es geht jetzt nicht nur um den Dienst des Predigers oder des Pastors, jeder von uns hat letztendlich eine Gnadengabe bekommen von Gott, 2. Petrus. Jeder von euch. Und die Gnadengabe hast du nicht bekommen, damit wir uns selbst beweihräuchern, sondern damit wir anderen dienen. Deswegen auch für dich und für mich vernachlässigen wir nicht diese Gnadengabe, sondern wie er hier sagt in Vers 15, dies soll deine Sorge sein. Lebe darin, damit deine Fortschritte offenbart werden. Darin sollst du leben, sagt Paulus. Vernachlässige sie nicht, lass sie nicht verschütt, sondern lebe darin. Und dieses Leben darin heißt eigentlich, sich befleißigen, seine ganze Kraft dazu investieren, absolut versunken zu sein. Wisst ihr, glaubt doch nicht, wir werden Vorbilder, indem das uns zufliegt. Die Bibel sagt, üb dich in der Gottesfurcht, bleib dran, es kostet dich was. Aber der Herr ist ja da. Dann machst du, und das sagt er dann, wenn du das tust, dann machst du Fortschritte im Glauben. Und zwar sichtbare Fortschritte. Fortschritt ist biblisch. Wenn du 5 Jahre im Glauben bist, 10 Jahre im Glauben, 20, 30 und nie einen Fortschritt gemacht hast, dann ist irgendwas falsch. Fortschritte sind manchmal klein, sind manchmal größer, ist wieder ein Schritt nach hinten, aber Fortschritt muss letztendlich da sein und der wird sichtbar. Und was ist letztendlich der Grund, dass es sichtbar wird? Er sagt hier, Vers 16, jetzt kommen wir wirklich dann zum Schluss, was ist letztendlich der Grund des Fortschrittes, der sichtbar werden soll? Er sagt hier, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleib beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Es ist interessant hier, Vers 16. Er sagt, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Er sagt es nicht, hab Acht auf die Lehre, so sind wir ja manchmal, sondern er sagt, hab Acht erst auf deinen persönlichen Lebenswandel, den wir gerade gesehen haben, und dann hab Acht auf die Lehre. Aber das meint er nicht abgestuft, sondern parallel. Beides ist gleich wichtig. Und dann sagt er den Grund dafür. Warum ist es wichtig, dass wir das heute hören und lernen und hoffentlich umsetzen? Er sagt, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Der Herr Jesus wird sich niemals die Ehre nehmen lassen, wenn es um Errettung geht. Errettung ist allein des Herrn. Aber was er hier sagt ist, wenn wir Vorbilder sind, wenn wir das tun, dann wird uns Gott dazu gebrauchen, als Kanal, dass Menschen auf uns aufmerksam werden, dass sie letztendlich auf Gott aufmerksam werden, dass er uns benutzt, dass Menschen durch unser Zeugnis, durch das Wort Gottes zum Glauben kommen. Er sagt aber noch was Interessantes, das ist für die anderen. Du wirst dich selbst retten, wenn du das tust. Was heißt es? Und hier wieder, Gott wird sich niemals die Ehre nehmen lassen von dir. Auch du wirst dich nicht selbst retten. Das ist allein des Herrn. Aber was er hier sagt ist, wenn du das tust, wenn du das wirklich befolgst, zu was sind wir letztendlich gerettet? Die Bibel sagt, bitte? Zum Lob Gottes. Die Bibel sagt aber auch zum Glaubensgehorsam. Römer 1,5 zum Glaubensgehorsam. Die Bibel sagt ganz klar, also beziehungsweise sie sagt nicht, du hast einmal deine Hand gehoben und dich für Jesus entschieden und dann kannst du leben, wie du willst. Die Bibel sagt ganz klar, wenn ihr meinem Wort bleibt, und das heißt bleibend durchgehend, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Letztendlich ist der Fortschritt in deinem Glauben, dass Gott etwas tut, das sichtbare Zeichen, dass du auf einem guten Weg bist. Dass Gott etwas in dir bewirkt. Geschwister, die Welt da draußen ist eine finstere Welt, eine dunkle Welt. Vielleicht haben wir das manchmal vergessen, die wir so christianisiert sind. Es ist eine dunkle Welt. Lasst uns Gott bitten, dass er uns im Wandel und in der Schrift Vorbilder sein lässt, dass Menschen auf uns Aufmerksamkeit erlangen, um letztendlich, dass Gott verherrlicht wird, dass sie das Licht Jesus sehen. Das soll unser Ziel sein, Vorbilder zu sein. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir leben in so einer finsteren Welt. Hab Dank, dass du Licht geworden bist. In deinem Sohn, hab Dank, dass du uns gerettet hast. Schenk uns Kraft, dieses Licht nach außen zu tragen, damit Menschen von deinem Licht erfahren. Schenk uns Kraft dazu, Vorbilder zu sein. Amen. Amen.